Ja, und meinerseits möchte ich euch recht herzlich heute begrüßen bei uns im Gottesdienst und willkommen heißen. Das Thema heutigen Predigt ist, wo finde ich meinen Glauben wieder? Laodicea. Wir hatten eine Predigt schon in der gleichen Reihe vor einigen Wochen gehabt und heute geht es um die Gemeinde in Laodicea. Laodicea gehört zu den 7 Sendschreiben, die wir uns in Offenbarung angucken können. Diese 7 Sendschreiben, die Jesus an Johannes diktiert, der dann an diese Gemeinde schicken soll, die haben grundsätzlich vierfache Bedeutung. Und zwar, diese Sendschreiben sind an die real existierenden Gemeinden damals in der Provinz Asia geschrieben worden. Diese 7 Sendschreiben, die beschreiben 7 Charaktere oder 7 Mentalitäten, die jede Gemeinde irgendwo hat, die jede Gemeinde, wo sich jede Gemeinde wiederfindet oder wo sich auch jeder Christ wiederfindet. Und den Christen in der Antike war das schon aufgefallen, diese 7 Sendschreiben, die haben sehr schnell Verbreitung gefunden in der damaligen Welt. Also das gilt auch uns, auch unserer Gemeinde, auch wir, auch ich sind persönlich mit gemeint und können uns wirklich wiederfinden. Die 4. Bedeutung ist chronologischer Natur. So wie diese Sendschreiben in der Offenbarung drinne stehen, so könnte man die ganze Kirchengeschichte von Pfingsten bis heute aufteilen in dieser Reihenfolge. Das würde hinpassen historisch. Und was hier auffällt, die Gemeinde in Laodicea, die fällt auf unsere Zeit. Diese Mentalität wird in der Christenheit zu bestimmten Größe. Alleinstellungsmerkmal dieser Gemeinde Laodicea ist, die bekommen als einzige von ganzen Gemeinden kein einziges Wort des Lobes von Jesus. Es ist, sag ich mal, schlimme Zustände. Ich lese nun den Text. So. Na, er schaltet jetzt nicht. Ja, danke. Aus Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und ich weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dann werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Ein Beispiel für diese Gesinnung. Diese Begebenheit geschah tatsächlich vor 3-4 Jahren in der Nähe von der Stadt Wittenberg, also Lutherstadt Wittenberg. Eine Gemeinde trifft sich zu einer Besprechung, die wollen herausfinden, wie man in einer bestimmten Situation handeln sollte. Einer jungen Frau dabei fällt auf, dass so eine ähnliche Situation in der Bibel beschrieben ist. Als sie an der Reihe ist, schlägt sie die Stelle auf und fängt an zu lesen. Schon kurz Zeit darauf wird es unruhig im Saal. Einige rollen die Augen, Man hört die Sprüche wie, komm ja nicht mit der Bibel, ich hasse, wenn es die Bibel zitiert werden muss. Als sie fertig ist, schreit jemand Hilfe auf und einige gehen entrüstet raus. Im Nachgang wird diese junge Frau dafür angemahnt, dass sie aus der Bibel vorgelesen hat, in einer evangelikalen Gemeinde, in einer theologischen Frage. Und man fragt sich, was läuft hier eigentlich schief? Wir lesen immer wieder Berichte, wie Christen, insbesondere in islamischen oder kommunistischen Ländern, ihr Leben dafür hingeben, dass sie zu diesem Wort stehen und das leben wollen. Und hier wird die Bibel immer mehr zum Störfaktor. Man möchte das heraushaben. Nun zur Stadt Laodicea. Was hat sie ausgemacht? Was hat diese Gemeinde ausgemacht? Laodicea lag an der Hauptstraße zwischen Ephesus, der drittgrößten Stadt im Römischen Reich, und Syrien. Und dadurch war das ein großer Handelspunkt. Die Stadt war reich, war bekannt für ihr Bankwesen. Und im Jahr 61 nach Christus gab es ein großes Erdbeben dort in der Gegend, das diese Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, mit mehreren hundert Toten. Rom hat daraufhin ein Hilfspaket zusammengeschnürt und darüber geschickt. Laodicea haben es abgelehnt und haben es zurückgeschickt. Die Stadt wurde komplett aus eigenen Mitteln wieder aufgebaut. Die Gegend um Laodicea war bekannt für die schwarze Schafswolle in sehr guter Qualität. Und dadurch wurde da ziemlich große Textilindustrie aufgebaut. Nach damaligen Möglichkeiten wurde auch Massenproduktion der Bekleidung angekurbelt. Augenheilkunde waren sie bekannt im Römischen Reich. Diese Salben, die dort hergestellt wurden, konnten bei vielen Augenkrankheiten, die damals im Mittleren Osten verbreitet waren, ja, die wirkten, die haben vielen Menschen geholfen. Und einige Ärzte dieser Stadt, die haben damals schon auf die römischen Münzen geschafft. Also so bekannt war diese Stadt dafür. Diese Stadt hatte aber ein Problem, sie hatten kein eigenes Wasser. Die eine Nachbarstadt Kolosse wurde aus den Bergen gespeist, die hatten richtig kaltes, sauberes, frisches Wasser. Die andere Stadt Hierapolis, eine andere Nachbarstadt, die hatte heiße Quellen mit heißen Heilbädern. Und von dort aus wurde ein Aquädukt nach Laodicea gebaut. Die Ruinen gibt es heute noch, gibt es in Türkei zu sehen. Und als Wasser dort ankam, war es lauwarm, kalkhaltig, ungenießbar. Man sagt sogar, dass die Fremden, die in die Stadt kamen, Brechreiz von diesem Wasser bekamen. Und Jesus tritt hier gegen diese Gemeinde als ein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Der Zeuge ist dazu da, um das zu sagen, was er selbst mit eigenen Augen gesehen oder selbst erlebt hat. Und wir haben schon in Offenbarung 1 gelesen, Jesus wandelt zwischen diesen sieben goldenen Leuchtern, die für die Gemeinden stehen. Also er wandelt zwischen Gemeinden und er weiß sehr genau, was sich in jeder Gemeinde zuträgt und wie der geistliche Zustand dieser Gemeinde ist. Der ist direkt vor Ort und er weiß Bescheid. Und was er spricht, ist die Wahrheit. Und Amen heißt so viel wie so ist es. Und damit ist sein Urteil ist endgültig und alleingültig. Die Gemeinde Laodicea, ihr Problem war, wir sind als Christen berufen, in dieser Welt Salz und Licht dieser Welt zu sein. In Laodicea war die Welt in der Gemeinde zu Hause. Umkehrung der Dinge. Die Gemeinde in Laodicea, die erlaubt sich auch als einzige aus diesen Gemeinden ein Urteil über sich selbst zu bilden. Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und dieses Urteil, der offenbart ihr geistlichen Zustand. Die ist materiell ausgerichtet, auch materiell reich, selbstzufrieden, gleichgültig in Bezug auf Gott, geistlich blind. Es ist überhaupt kein Bewusstsein für die notwendige Veränderung vorhanden, gar nicht. Und Jesus stellt ihr ein eigenes Zeugnis aus. Und er sagt, du bist aber bloß, du bist blind, du bist arm. Ich komme zu dir zu Besuch. Was ich bekommen habe, ist dieses lauwarme, kalkhaltiges, ungenießbares Wasser. Und ich muss das ausspucken. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er hat sein ganzes Leben aufgeopfert. Und jetzt kommt er zu Leuten, die seinen Namen tragen, die Christen sind, die aber sehr materiell ausgerichtet sind, denn Jesus letztendlich auch egal ist. Das spielt keine Rolle in ihrem Leben. Sie sind selbstzufrieden und die meinen noch, wir müssen uns gar nicht verändern. Aber vielleicht finden wir uns ja auch irgendwo wieder. Vielleicht sind wir mit uns selbst so selbstzufrieden. Es läuft ja alles und wir sind ja keine schlechten Menschen. Es gibt ja so viele, die noch schlechter sind. Und ein bisschen Sünde, das ist, wir sind alle ein bisschen sündig, ist doch nicht schlimm, das geht schon durch. Und verändern, wenn ich irgendwo in der Predigt irgendwas höre, dass ich mich verändern muss oder irgendwas in der Bibel lese, na, ich verstehe gar nicht, worum es geht, warum muss ich mich denn verändern? Warum? Und Jesus tut das weh und er sagt, ich spuck dich aus. Du bist so ekelhaft, du bist so widerlich, ich kann das nicht ertragen, dass du meinen Namen trägst und genau das Gegenteil davon lebst, was ich selber bin. Und Jesus hat aber diese Gemeinde trotzdem liebt und gibt ihr eine Chance, sich nochmal zu verändern. Interessant auch, dass er auf die Dinge angeht, die diese Gemeinde auch hatte. Diese Gemeinde in der Stadt, die war reich. Und Jesus sagt, ihr seid arm, armselig, kauft bei mir das Gold. Diese Leute, die hatten da billig Kleidung zu haben, also die hatten bestimmt genug anzuziehen und Jesus sagt, ihr seid nackt. Ihr sollt euch weiße Kleider von mir kaufen, damit ihr überhaupt angezogen seid. Und die hatten da genug Augensalben, um alle möglichen Krankheiten zu behandeln. Und Jesus sagt, diese Salben, die taugen bei dieser Krankheit nichts. Ihr müsst bei mir die Salbe kaufen. Was meint denn Jesus damit? Zum Ersten sagt Jesus, ihr sollt mal geläutertes Gold bei mir kaufen. Gold wird manchmal in der Bibel mit dem Glauben verglichen. Petrus zum Beispiel, der schreibt, wir als Christen, wir werden oft Prüfungen, Anfechten ausgesetzt und wenn wir darin bestehen und wir sind traurig dabei, keinem von uns gefällt, wenn wir Schwierigkeiten, Probleme haben. Aber wenn wir in diesen Prüfungen bestehen, so wird euer Glaube vor Gott viel kostbarer, viel teurer befunden werden als das geläuterte Gold. Weil Gott ist das ein wichtiger Punkt, dieser Glaube. Und die Laodicea, die wussten, die gingen wahrscheinlich sehr viel mit dem Gold um und die wussten, wie man das Gold auf den richtigen Wert bringt. Wenn dann nämlich Verunreinigungen sind, irgendwo im Klumpen, oder Schlacke oder so, man musste das Gold erhitzen und schmelzen, damit diese ganze Schlacke und die ganze Verunreinigung verbrannt werden und das pure Gold zurückbleibt. Dieses Gold, das richtigen Wert hat. Und genauso ist das auch mit dem Glauben. Der Glaube muss manchmal durch Schwierigkeiten gehen, damit er bewährt wird. Das ist so ungefähr so, ähnlich wie bei einem Sportler, der trainiert für ein Turnier. Er belastet seine Muskeln, damit sie an dem Tag der Veranstaltung Höchstleistung bringen können. Wenn er nicht trainiert, muss er gar nicht dahin gehen. Und so ähnlich ist das auch mit dem Glauben. Der Glaube muss belastet werden. Der Glaube, nur beim schönen Wetter gilt, nur den Sonnenschein sieht, der wird in Schwierigkeiten sehr schnell aufgeben. Und deswegen traut uns Gott zu, auch gewisse Anfechtungen, auch gewisse Prüfungen zu, damit wir darin wachsen. Stell dir eine einfache Situation, du bekommst einen Nachbar oder einen Arbeitskollegen, der dich total nervt, der mit voller Absicht dich provoziert. Und wir beten oft in solchen Fällen, dass Gott doch diesen Menschen bitte verändern möchte oder dass er uns aus unserem Umfeld irgendwie entfernt oder wie auch immer. Aber vielleicht möchte Gott genau erreichen, mit uns erreichen, dass wir diese Person lieb gewinnen. Und da stoßen wir auf unsere Grenzen und sind darauf angewiesen, vor Gott zu gehen und mit ihm diese Sache zu klären, dass wir in eine enge Beziehung mit Gott getrieben werden, damit wir aus ihm heraus diese Person wirklich lieb gewinnen. Und das ist wirklich nur mit seiner Hilfe möglich. Oder wenn wir Jesus vor anderen Leuten bekennen und dadurch unser Ansehen verlieren, vielleicht Gegenwind bekommen. Und das darf uns eigentlich nicht wundern, denn genau das hat uns Jesus auch versprochen, dass wir Widerstand bekommen. Und ich denke auch, da brauchen wir gute Beziehung, intakte Beziehung zu Jesus, der uns immer wieder neuen Mut und neue Kraft gibt, wieder voranzugehen und wieder den Menschen von ihm zu erzählen, Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Die Probleme, die werden nicht kleiner, aber mit ihm, in einer sehr guten Beziehung mit Jesus, können wir diese Probleme bewältigen. Und Jesus legt Wert darauf, dass er uns hilft. Ich glaube, was wir tun müssen, dass wir in seine Nähe gehen und dass wir unseren Glauben quasi durch diese Schwierigkeiten bewähren lassen, was uns tatsächlich zum Glaubenswachstum hilft. Dieser Glaube, der wird vor Gott auch viel wertvoller und viel beständiger. Und das ist sehr wichtig vor Gott. Denn ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen, steht im Hebräerbrief. Das ist der erste Punkt gegen die Lauheit. Der zweite Punkt ist die weiße Kleider. Jesus bietet der Gemeinde, weiße Kleider von ihm zu kaufen. Und das steht für die Gerechtigkeit. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Und wenn wir dieses Opfer für uns in Anspruch nehmen, ganz persönlich, so wäscht er uns im Bild gesprochen mit seinem Blut rein. Also er vergibt uns die Schuld und dann ziehen wir quasi weißes Kleid an. Vor Gott sind wir dann gerecht. Und Laodicea kannten sehr gut dieses Bild. Wenn dann nämlich einer angeklagt war, wurde er zum Prozess in schwarzen Kleidern reingeführt und der hat sie ganzes Prozess lang anbehalten. Wurde er schuldig gesprochen, wurde er nackt ausgezogen und nach dem Urteil bestraft. Wurde er aber freigesprochen, hat er weiße Kleider bekommen. Und das war diesen Laodiceern, dieses Bild war richtig vertraut. Die wussten, worum es geht. Vor Jesus bin ich in weißen Kleidern gerecht, schuldlos, freigesprochen. Nun, wir kennen das Problem, wir ziehen diese weißen Kleider an und kurz Zeit später sind die verdreckt und befleckt. Wir leben in einer Welt, die gottlos ist und diese Welt prägt uns auch mit. Und wir versagen und wir sündigen vor Gott. Ich sage mal sündigen, alles, was wir tun, denken, reden, wo Gott etwas gegen hat, wo es gegen seinen Willen verstößt, das ist vor Gott Sünde. Und damit kann er eigentlich keine Beziehung haben. Und Jesus versucht dieses Problem uns anhand der Fußwaschung zu erklären. Am letzten Abend, quasi am grünen Donnerstag, sitzt er mit seinen Jüngern in diesem Saal und dann wäscht er denen die Füße. Und als er zu Petrus kommt, sagt Petrus auf einmal, du nicht, bei mir tust du das nicht, das ist die Arbeit für Sklaven. Und Jesus sagt dann, alles in Ordnung, aber dann hast du keinen Anteil an mir. Petrus überlegt und denkt, dass er irgendwas verstanden hat und sagt, ja, dann aber bitte Kopf und die Hände. Und Jesus sagt dann ganz Wichtiges zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich nochmal waschen zu lassen, ausgenommen die Füße. Und die Leute damals liefen alle in Sandalen und barfuß und man musste neu auf die Straße gehen, da waren sie wieder dreckig. Und deswegen, wenn man irgendwo eingeladen war, wurden die Füße vom Haus oder vom Gastgeber oder von Sklaven gewaschen. Und genauso gilt das auch uns. Wenn wir uns jeden Tag in dieser Welt bewegen und zigmal gegen Gott versündigen, weil ich glaube, wir merken oft gar nicht, dass wir es tun, so brauchen wir auch tägliche Reinigung dazu. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns täglich von Jesus reinigen lassen. Und ja, das ist eine Demütigung, dass ich jeden Tag immer wieder zu ihm gehe, mich demütige, ihm meine Sünde bekenne und sie von ihm vergeben lasse. Jesus macht das nicht automatisch, er ist kein Automat. In der Bibel steht, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünden vergibt und euch von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Die Voraussetzung ist, dass wir uns schuldig bekennen. Er macht das nicht automatisch. Und diese Beziehung, diese reine Beziehung ist so wichtig, dass sie intakt bleibt. Wenn wir das nicht tun, im Bild gesprochen, sammeln wir den ganzen Dreck von unserem Leben zusammen und damit bauen wir eine Mauer zwischen mir und Jesus. Und er kann immer schlechter zu mir reden. Und irgendwann mal wird er gar nicht mehr zu mir reden, wie es bei Petrus hier, er sagt, dann hast du keinen Anteil an mir. Jesus kann nicht zu uns reden, wenn wir sein Reden ignorieren, wenn wir diesen ganzen Dreck mitschleppen und sammeln und meinen, wir wären gut genug vor ihm. Das geht nicht, das widerspricht sich. Auf jeden Fall ist das der zweite Punkt, der uns gegen die Gleichgültigkeit, gegen Lauheit helfen kann. Und der dritte Punkt ist die Augensalbe. Und Augensalbe würde ich vergleichen mit geistlichem Beurteilungsvermögen oder geistlicher Sehkraft. Wir haben oft Probleme, gesundheitlicher Natur, finanzieller Natur, wie auch immer. Wir haben die Probleme nicht gerne und doch müssen wir immer wieder lernen, auch diese Probleme, ich sag mal, aus geistlicher Sicht zu sehen, aus Gottes Sicht. Wenn wir an Paulus denken, er bittet Gott, dass er ihm dass er ihn vom Leiden befreit. Ich glaube, er hat Augenleiden. Ich glaube, steht das nicht genau. Aber auf jeden Fall sagt Gott, lass dich an meiner Gnade genügen. Und dahinter steht auch, dass die Gefahr bestand, dass Paulus sich überhebt. Und dieser Grund war dafür, dass diese Krankheit überhaupt über ihm kam. Aber bei vielen Sachen erkennen wir diese Gründe nicht. Wenn wir jetzt an erste Gemeinde denken, ungefähr nach 10 Jahren ist Apostel Jakobus umgebracht worden vom König Agrippa. Das war bestimmt ein fähiger Mann, das war einer der Köpfe der Gemeinde und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Gemeinde gewachsen ist. Da war so viel Potenzial drin und doch lässt Gott ihn quasi sterben. Und das, ich habe ja keine Antwort gefunden, warum das so passiert ist. Und da müssen wir lernen, einfach Gott zu vertrauen, dass er sein Ziel mit uns hat, vielleicht mit Menschen um uns herum. Und wir verstehen es nicht immer. Er hat uns nicht versprochen, dass wir alles verstehen und dass wir alles wissen werden. Es ist wichtig, dass wir uns in seine Hände fallen lassen und ihm vertrauen, dass er zum Guten führt. Ich denke, Gottes Sicht ist ja auch ein bisschen anders. Ihm geht es nicht in erster Linie darum, dass wir uns hier gut machen, sondern dass wir in der Ewigkeit es gut haben. Das ist der Schwerpunkt bei ihm. Und noch eine Sache. Diese geistliche Sehkraft, die bekommt vom geistlichen Denken. Und das geistliche Denken kommt hier aus dem Wort Gottes. Und ich wollte jetzt nur ein Beispiel erwähnen, also ein Thema zum Beispiel Eheproblem. Ich wollte damit nur ein Prinzip erklären. Ich will jetzt keinem zu nahe kommen oder so. In christlicher Haustafel steht in Epheser 5 stehen 3 grundsätzliche Dinge, dass das Paar sich gegenseitig unterordnen sollte. Das heißt, man hält den Partner höher als sich selbst. Der Mann sollte die Frau lieben wie sich selbst. Die Frau sollte sich dem Mann unterordnen wie dem Christus. Das sind drei grundsätzliche Dinge, mit denen wir heute gar nicht an die Öffentlichkeit gehen können. Wir werden verpönt. Aber dementsprechend sieht das auch in unserer Gesellschaft aus, auch in vielen christlichen Gemeinden aus, weil man diese Werte, diese Aussagen Gottes einfach über Bord geworfen hat. Aber was ich damit sagen möchte, die Aussagen der Bibel sollten bei uns im Leben Priorität haben. Wenn ich über irgendein Problem, irgendwas in der Bibel lese, sollte es mir wichtiger sein, als die Meinung irgendwelcher Leute, irgendeiner Gesellschaft, Politiker, Medien, ich weiß nicht wen. Wir sollten dieses geistliche Denken uns von der Bibel schenken lassen. Wir sollten es bewahren und das auch leben. Ich glaube, wenn diese Grundsätze bei uns in der Gesellschaft, in der Ehe zum Beispiel, in Bezug auf die Ehe, aber das gilt für alle anderen Probleme auch, eingehalten würden, hätten wir ganz andere Probleme. Viele Eheprobleme würden gar nicht erst entstehen. Ganz einfach ist das. Nun, Grund für diese Ermahnung ist die Liebe Gottes oder Jesu zu uns. Jesus möchte, dass diese Gemeinde, dass wir umkehren, dass wir unser Leben ändern, dass wir unsere Schuld von ihm vergeben lassen. Und er sagt zu dieser Gemeinde, weil ich zu dir rede, weil ich dich überführe, weil ich dich züchtige oder erziehe, ich liebe dich und ich möchte, dass du zurückkommst. Ich gebe dir noch eine Chance und kehr um. Kehr um und ich stehe vor der Tür, ich klopfe an und ich möchte hereingelassen werden. Ich werde die Tür nicht sprengen, ich werde da nicht mit einem Brecheisen reingehen, ich warte, bis du selber die Tür aufmachst. Und das ist sehr wichtig. Jesus ist nicht ein Räuber. Er akzeptiert unseren Willen und erwartet, dass wir ihm aufmachen, dass er hinein kann und dass er mit uns zusammen, mit unserem Eingeständnis, unser Leben verändern kann. Wenn wir aber Jesus zum Beispiel ins Leben hineingelassen haben und er in unser Lebenshaus hineinkommt und viele Türen verschlossen findet, mit der Aufschrift, hier bestimme ich, werde ich auch als Christ kein erfülltes Leben in Jesus haben können. Das ist Dilemma. Ich weiß den Weg, aber ich lasse es nicht zu, dass Jesus tatsächlich mein ganzes Leben kontrolliert. Das ist der Glaube unter Vorbehalt. Und zu wahren Liebe gehört ja doch, dass ich ihn hineinlasse. Wenn ich jemand liebe, der ist bei mir herzlich willkommen. Und ich glaube, diese Liebe zeichnet wirklich das aus, dass ich ihn in meinem ganzen Leben das sagen lasse. Und ich habe mir überlegt, ob man diese Liebe irgendwie messen kann. Und ich habe tatsächlich keine passende Stelle in der Bibel gefunden, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich habe einen Indikator gefunden, wie man doch erkennen kann, wie weit bin ich mit dieser Liebe. Und da habe ich, genau, im Johannesevangelium geguckt und da werden in 5,5 Kapitel, also der letzte Abend Jesu mit Jüngern wird in 5,5 Kapitel beschrieben und da ist diese geballte Sammlung an diesen Aussagen, die wir jetzt an der Wand haben und das spricht Jesus immer wieder aus. Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Vers 21a. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Fehler 23a. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Wer sein Wort hat, und hält kann man auch mit bewahren übersetzen. Also wenn ich das Wort Gottes lese und weiß, was da drin steht, es im Herzen bewahre und dann in die Praxis umsetze, auslebe, so sagt Jesus nicht ich, das ist derjenige Mensch, der mich lieb hat. Das ist Das ist ein Zeichen eines Menschen, der in Liebe zu mir lebt. Wenn wir jetzt 15,7 nehmen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, sprich wieder, wer mich liebt, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist Zusage einer Gebetserhörung, aber für die Leute, die Jesus lieb haben. Im Vers 10 sagt Jesus dann, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus hatte perfekte Beziehung zu seinem Vater gehabt. Warum? Weil er im absoluten Gehorsam und Vertrauen zu ihm gelebt hat. Und es gibt für uns kein anderes Weg, in Jesus glücklich zu werden, dass wir im Gehorsam und im Vertrauen zu ihm leben. Nun sind wir am Ende und ich möchte einfach in die Runde fragen, wenn du dich angesprochen fühlst und Jesus vielleicht noch gar nicht kennst, so wäre doch eine Gelegenheit auch heute da. Such das Gespräch. Ich glaube, du kannst mich ansprechen, du kannst auch einige Geschwister hier ansprechen, wären bereit, mit dir zu reden oder zu beten. Es wäre doch ein Ereignis, wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt, deine Schuld vergeben lässt und das Leben von ihm auch verändern lässt. Aber auch wenn du Jesus schon kennengelernt hast, aber bei dir noch sehr viele Türen irgendwie im Haus zu sind und du merkst, dass ja richtige Erfüllung im Leben mit Jesus irgendwie kommt es nicht dazu. Ja, bleib auch zurück, such das Gespräch. Ich denke, das wäre das größte Weihnachtsgeschenk, das man sich machen kann, wenn man zu diesem Fest, an dem wir daran denken, dass Gott Mensch geworden ist, mit diesem Schöpfer dieser Welt unsere Beziehung in Ordnung bringen. So etwas Besseres gibt es doch gar nicht. Amen. So, jetzt möchte ich mit Segen verabschieden in das vierte Advent. Ja. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, erfülle eure Herzen und Gedanken mit seinem Frieden. Amen.